Was wird aus ThyssenKrupp? Darüber haben wir in bisher 9 Folgen in diesem Podcast gesprochen. Über die Probleme, Konflikte und Pläne, die es in diesem Konzern gibt. Doch wie geht es jetzt weiter?
Stahl ist Zucker! Stahl ist Zucker! Stahl ist Zucker! Glück auf!
Ob Stahl wirklich die Zukunft für ThyssenKrupp ist, wird sich noch herausstellen. Wird sich das Blatt für den Konzern wenden? In unserer finalen Folge fassen wir zusammen, in welche Richtung sich ThyssenKrupp bewegt.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp Story. Ein Podcast der WAZ. Folge 10.
Mein Name ist Ulf Meinke und ich bin Wirtschaftsredakteur der WAZ. Und bei mir ist heute Oliver Hollenstein aus der Chefredaktion der WAZ. Und der mir sonst immer nörglerische Fragen stellt. Hallo Olli.
Ja, hallo Ulf. Schön, dass ich heute mal hier sitzen darf. Danke für die Einladung quasi in unseren gemeinsamen Podcast.
Ja, gerne, gerne. Ich finde es super, dass du da bist, denn ich habe viele Fragen mitgebracht. Wir haben ja diesmal die Rollen getauscht und weil wir heute in der finalen Folge sind und zurückblicken wollen auf das, was wir so besprochen haben in 9 bisherigen Folgen, ja, haben wir mal den Rollentausch vollzogen. Und ich möchte gerne von dir wissen, was haben wir denn so gelernt? Was sind die Learnings aus dem, was bislang da uns so über den Weg gelaufen ist? Was schließen wir daraus? Und ich habe mir gedacht, es ist nur mal fair, wenn ich jetzt mal hier die Fragen stelle.
Ja, das stimmt. Weil ich dich nicht fragen darf, brauchte ich natürlich Ersatz. Und deswegen habe ich im Vorfeld zur Vorbereitung mal eine KI gefragt, was sie so aus unserem Podcast mitgenommen hat. Also was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Welche Positionen vertreten die Hosts? Welche Fragen sind offen geblieben? Und natürlich auch so wichtige Dinge. Wer von uns Hosts ist eigentlich eloquenter, intelligenter? Wer sieht besser aus? Wer ist möglicherweise lustiger?
Gemein, echt gemein.
Was man halt so eine KI fragt.
Ja, fragt man das eine KI so? Okay, ja, aber was sagt die KI denn?
Die KI sagt, wir lassen durchaus Humor erkennen. Das doch.
Okay, das nehmen wir mal als Kompliment.
Aber meine liebste Passage war diese, die lese ich mal vor. Insgesamt lässt sich sagen, dass Oliver oft die kritischeren Fragen stellt und eine eher distanzierte oder skeptische Haltung einnimmt, während Ulf als Experte mehr Hintergrundinformationen liefert und verschiedene Perspektiven beleuchtet, ohne immer eine klare eigene Bewertung zu äußern. Mhm. Ulf agiert stärker als neutraler Experte, der die verschiedenen Kräfte und ihre Dynamik im Fall ThyssenKrupp analysiert.
Experte, das hat doch die künstliche Intelligenz schön erkannt.
Gut zusammengefasst. Hab ich auch gesagt. Ich glaube, die meisten in der Redaktion würden das auch als Charakterisierung von uns so durchgehen lassen. Ich bin der Nörgler, du der Experte. Schön ist übrigens auch, insbesondere bei der Bewertung von Lopez Fonkin und der Rolle der IG Metall, werden durchaus unterschiedliche Einschätzungen und Schwerpunkte von Oliver und Ulf deutlich.
Ja, deshalb machen wir den Podcast ja auch zusammen. Aber ich wollte noch mal kurz hier feststellen, du bist ja gar nicht der Gastgeber heute. Jetzt hast du schon so einen hohen Redeanteil. Also ich würde gerne mal die Fragen stellen, ja?
Okay.
Okay, alles klar. Ich leg da mal los. Olli, du bist ja vor 2 Jahren aus Hamburg ins Ruhrgebiet gezogen. Mit ThyssenKrupp hast du dich allein deshalb schon eher wenig beschäftigt, zumindest weniger als ich. Das kann man schon mal feststellen. Was war denn jetzt für dich die wichtigste Erkenntnis aus dem Podcast?
Aus dem Podcast und vielleicht auch aus den Gesprächen, die man so führt, wenn man über den Podcast spricht und auf dem Podcast angesprochen wird, ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis, wie sehr ThyssenKrupp hier mit den Menschen im Ruhrgebiet verwachsen ist, wie viel Identität des Ruhrgebiets mit diesem Konzern zu tun hat oder persönlicher erzählt. Also mein Schwiegervater zum Beispiel, der hat auch mal bei Krupp gearbeitet, das wusste ich natürlich, aber mir war nicht klar, dass hier jede Familie quasi in meinem Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie emotionale Verbindung zu Krupp hat, zu Thyssen hat, zum Stahl hat. Ich weiß nicht, wie viele Menschen mir in den vergangenen Wochen erzählt haben, mein Vater, mein Opa, mein Onkel, mein Bruder, ja, also überwiegend Männer, haben in der Firma mitgearbeitet oder haben in der Firma gearbeitet.
Ja, das mit den Männern wundert mich nicht. Kleines Faktum am Rande, knapp 83% der Beschäftigten bei ThyssenKrupp sind derzeit Männer. Also Blick auch in die Gegenwart zeigt, dass nicht nur ein Blick von der Vergangenheit, das noch sehr männerlastig ist.
Du willst die KI wieder überzeugen, dass du
absolut
der Experte bist.
Ja. Das gehört ja zum Markenkern hier, ne? Aber
ich habe auf jeden Fall in den Gesprächen der vergangenen Wochen immer wieder diesen Satz gehört, das Drama bei ThyssenKrupp, das war schon in meiner Kindheit Thema am Küchentisch. Und die Kindheit, das war bei den Leuten ganz unterschiedlich lange her. Vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren. Das fand ich wirklich das Interessanteste für mich als persönliche Erkenntnis.
Mhm, da haben wir so wieder die Dauerkrise. Ist das so Dauerkrise, was du im Kern ist deiner Erkenntnisse?
Ja, klar. Also das ist ja auch das, was mir vorher auch nicht so klar war. Dieses Ganze, was wir an der Grundlage auch besprochen haben, dass früher das Ruhrgebiet eben ein hervorragender Standort für Stahlproduktion war, weil hier direkt aus den Bergwerken die für Stahlerzeugung notwendige Kohle kam und günstige Energie gab es auch und dass sich das jetzt halt einfach schrittweise geändert hat, dass es jetzt eben anderswo günstigere Bedingungen gibt und Stahl in China beispielsweise zu sehr viel geringeren Kosten hergestellt wird.
Allerdings unter nicht gerade umweltfreundlichen Bedingungen, ne? Das ja. Würdest du schon auch anerkennen, oder?
Ja, das stimmt, da haben wir ja intensiv drüber gesprochen. Auch da übrigens eine Erkenntnis, dass bei der Stahlerzeugung im klassischen Hochofen so viel klimaschädliches Kohlendioxid entsteht. Also es hat sich eingebrannt bei mir mehr als 1,5 Tonnen Kohlendioxid pro Tonne Stahl. Oder anders gesagt, im Hochofen entsteht mehr CO2 als Stahl. Das war mir so nicht klar.
Mhm. Deshalb ist ja das Argument der Stahlindustrie, glaube ich, auch sehr nachvollziehbar, wenn man sagt, im Kampf gegen den Klimawandel kann man hier besonders viel holen. Es gibt ja diese Formulierung, das Bild von den low-hanging fruits, also von den tiefhängenden Früchten, die eigentlich erstmal zuerst geerntet werden sollen, um schnell Erfolge zu erzielen. Ja, bei der Stahlindustrie wäre eben genau dieser Effekt groß, wenn man sagt, nicht mehr Stahl aus Hochöfen, sondern auf eine umweltfreundliche Art und Weise. Für dich überzeugend?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wir haben ja viel darüber gesprochen und die Lage analysiert. Wenn du da mal einen Strich drunter machst, glaubst du denn, dass das mit dem grünen, mit dem umweltfreundlichen Stahl im Ruhrgebiet klappt?
Ja, wir haben ja eben schon die Standortfaktoren angesprochen, die früher sehr gut waren. Und wenn wir über die Standortfaktoren reden, dann habe ich mittlerweile ehrlicherweise Zweifel an der Zukunft der Stahlerzeugung hier im Ruhrgebiet. Also in Nordschweden gibt es alles günstig und vor Ort, was man für grünen Stahl braucht. Ne? Die Erze, die grüne Energie, vor allem aus Wasserkraftwerken, den grünen Wasserstoff. Ich weiß nicht oder vom Gefühl her, ob das vom Ruhrgebiet gepriesene Vorteil, den ja auch Lopez bei uns genannt hat, Nähe zu den wichtigen Kunden und Know-how, ob der wirklich ausreicht.
Das ist natürlich ein hartes Urteil. Warum bist du denn so kritisch, was die Zukunft des Stahls angeht? Du hast ein paar Argumente genannt, aber damit auch ja die Zukunft von ThyssenKrupp durchaus kritisch siehst, wenn ich das richtig sehe.
Ja, ich könnte jetzt einfach sagen, der kritische Blick, das ist ja unser Job als Journalisten. Sonst könnte ich gleich in der Pressestelle arbeiten. Ich könnte jetzt auch gemein sein und in deine Richtung sagen, fast alles, was ich über ThyssenKrupp weiß, habe ich von dir gelernt. Ich setze ja nur die Fakten zusammen, die du mir lieferst. Also zum Beispiel normaler Stahl ist anderswo günstiger und für grünen Stahl fehlt es an Deutschland schlicht an grüner Energie und an grünem Wasserstoff.
Alles, was ich über ThyssenKrupp weiß, was ich über Meinkes, erinnert mich fast an Niklas Luhmann, die Realität der Massenmedien, alles, was wir über die Gesellschaft wissen, wissen wir massenmedial vermittelt. Aber das nur neben, das habe ich jetzt mal außerhalb unserer ursprünglich besprochenen Gedanken nochmal kurz hier anmerken wollen.
Ich möchte, also, ich sage jetzt nicht, dass ich mich damit zufällig intensiv beschäftigt habe im Studio. Wir treffen uns total ab.
Ja, wir machen weiter. Ja, also in Folge 6 haben wir da ja intensiv drüber gesprochen. Grüne Energie, grüner Wasserstoff, grüner Stahl. Da fehlen noch einige Voraussetzungen für Deutschland und da sind wir auch noch nicht so richtig weitergekommen. Aber es fällt einem natürlich schon schwer, da ein optimistisches Bild aus allem zu generieren.
Bist du jetzt etwa der Pessimist von uns? Also schauen wir mal auf das realistisch-optimistische Szenario, damit mir nicht immer vorgeworfen wird. Ich bin immer nur kritisch, wie die KI sagt. Wenn man es positiv dient, wir werden in Duisburg eine Direktreduktionsanlage zur Erzeugung von grünem Stahl haben, die mit 2 Milliarden Euro vom Staat gefördert wird. Das ist nicht wenig. Die wird dann grünen Stahl erzeugen können, aber weil der Wasserstoff fehlt, wird sie noch sehr, sehr lange mit Erdgas betrieben werden, also nicht grün. Die ganzen weitergehenden Fragen, also wie teuer wird die Produktion dieses halbgrünen Stahls, werden die Kunden den Mehrpreis zahlen können, wird die Politik vielleicht Maßnahmen ergreifen, die grüne Produktion von grünem Stahl noch stärker zu fördern, die sind ja auch alle noch offen. Ne? Also das mal auch als Antwort auf die Frage, die du am Anfang gestellt hast, warum bist du so pessimistisch? Ich sehe selbst das optimistische Szenario macht mich nicht so richtig optimistisch.
Aber wir halten mal fest, selbst das, was jetzt als realistisches Szenario gesehen wird, nämlich, dass man sagt, man macht die DAI-Anlage mit Erdgas statt Wasserstoff, damit wird der CO2-Ausstoß im Vergleich zu einem Hochofen ja auch schon halbiert. Ne?
Ja, das ist richtig. Und um es auch nochmal klar zu sagen, ne, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ThyssenKrupp und auch für die Region hoffen wir alle, dass der Konzern irgendwie die Kurve bekommt. Und ich habe ja am Anfang bewusst Stahlerzeugung betont. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es, selbst wenn Stahlerzeugung nicht mehr realistisch ist, es weiter Stahlverarbeitung im Ruhrgebiet gibt. All das, was hochspezialisiert für Kunden gemacht wird, aber die Stahlerzeugung, diese extrem energieintensive sogenannte Flüssigphase, da fehlt mir die Fantasie zu sehen, wie die hier bei uns konkurrenzfähig betrieben werden soll. Ich erinnere da an die Aussage des Energieprofessors Manuel Frondel, der euch im Interview ja gesagt hat, Stahlerzeugung mit grünem Wasserstoff, das ist wie Baden in Champagner. Aber ich sag mal, am Ende fehlt mir da natürlich total das tiefe Fachwissen, um das abschließend beurteilen zu können. Bewertest du es denn anders?
Ich würde sagen, die Sache hat natürlich verschiedene Dimensionen und da geht es nicht nur um reine Betriebswirtschaft, sondern auch um Industriepolitik, auch um soziale Fragen und auch einen internationalen Vergleich. Auch andere Nationen blicken auf den Stahlsektor nicht rein, wenn ich das mal so sagen darf, kapitalistisch, sondern auch strategisch oder geopolitisch. Und das sind Sachen, die natürlich noch hinzukommen, oder?
Ja, das stimmt. Also mein Punkt ist halt, ich habe bisher niemanden getroffen, der mir wirklich schlüssig darlegen kann, wie grüner Stahl in Deutschland schnell erfolgreich sein soll. Und dann ist es halt eben unser Job als Journalisten kritisch nachzufragen. Das machst du ja sonst auch durchaus.
Standardprogramm.
Und du sagst es ja gerade, es geht im Zweifel um massive staatliche Eingriffe, die man ja durchaus gut finden kann, aber wo wir die Begründung hinterfragen müssen, denn es geht ja am Ende echt um viel, viel Steuergeld.
Ja, richtig. Allein ThyssenKrupp soll ja, jetzt mal wieder ein Faktenteil, fast 2 Milliarden Euro vom Staat bekommen für den Aufbau der Grünstahlproduktion in Duisburg. 1,3 Milliarden Euro allein vom Bund und 700 Millionen Euro vom Land NRW. Das ist ja die größte Einzelförderung, betont Ministerpräsident Wüst ja auch gerne, die das Land jemals ja rausgehauen hat. Aber das reicht voraussichtlich trotzdem nicht, denn bislang ist damit nur ein Teil des grünen Umbaus der Stahlindustrie finanziert. Und in den vergangenen Wochen hat es ja auch nochmal große Bekundungen aus der Politik gegeben, grünen Stahl zu fördern. Das steht ja auch im schwarz-roten Sondierungspapier. Da ist etwa die Rede davon, dass es Quoten für klimaneutralen Stahl geben könnte. Also so als Vorgaben beispielsweise für Autoindustrie oder andere Produkte, wo dann Stahl ja eingesetzt wird und damit dann solche Vorgaben. Hältst du das denn richtig, dass eine Bundesregierung, eine künftige Bundesregierung dann ja da eingreift, wie sie das vorhaben?
Ja, es liegt total im Interesse der deutschen Wirtschaft, dass wir in Europa eine eigene, am besten grüne Stahlerzeugung haben. Das gibt es, glaube ich, nicht so richtig zwei Meinungen zu, weil es wäre ziemlich schlecht für die deutsche Autoindustrie, von Stahllieferungen aus China abhängig zu sein. Und man kann natürlich, wie SPD und CDU sagen, auch marktgerechte Vorgaben zur Förderung zu machen.
Ne? Konkret hieße das dann etwa beim Bau von Brücken den Stahl mit 70% grün haben zu müssen oder ähnliches.
Genau, genau. Ja. Nur muss man eins halt immer dabei beachten, ne? Das gibt es nicht umsonst. Wenn der grüne Stahl sehr teuer ist, muss ihn am Ende irgendwer bezahlen. Die Kunden, deren Autos teurer werden, oder die Steuerzahler, die für die Brücke, für die halt dann, was weiß ich, wie du sagst, 70% grüner Stahl verwendet werden soll, statt 100% nicht grüner Stahl, die wird dann teurer. Und das muss irgendjemand zahlen.
Die Logik dahinter wäre dann, dass quasi in dem Preis auch die Umweltbelastung einkalkuliert ist, richtig?
Ja, so kann man das sehen und auch richtig finden, finde ich auch. Aber man muss halt beachten, ne? Man kann sich viel ausdenken, aber am Ende muss grüner Stahl aus Deutschland irgendwie bezahlbar sein, um eben auch dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein. Und mein persönlicher Eindruck, deswegen diese ganze Skepsis, ist da bisher, es braucht für grünen Stahl vielleicht eher eine europäische Lösung als eine deutsche. Konkret also vielleicht Stahlerzeugung in Schweden, Stahlverarbeitung im Ruhrgebiet.
Wir haben unseren Podcast ja Am Abgrund genannt und jetzt geht die Aktie von ThyssenKrupp plötzlich durch die Decke. Seit Beginn unseres Podcasts hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt.
Ja, wobei wir hier natürlich von einem zeitlichen Zusammenhang sprechen, nicht von der ganz direkten Kausalität.
Wir kennen ja, wie lügt man mit Statistik?
Also, ja, genau.
Es gibt auch keine Selbstüberschätzung hier, absolut. ThyssenKrupp-Chef Lopez hat bei uns im Podcast angekündigt, die Marinesparte, also die Rüstungssparte, noch in diesem Jahr an die Börse bringen zu wollen. Das, aber nicht nur das, muss man natürlich sagen, hat die ThyssenKrupp-Aktie beflügelt, hat ihr einen Schub gegeben. Jetzt mal Hand aufs Herz, Olli. ThyssenKrupp am Abgrund, da lagen wir doch falsch, oder?
Sehe ich nicht so. Ich fürchte, die Aktie geht durch die Decke, weil Menschen darauf hoffen, für wenig Geld Anteile an einem Rüstungskonzern zu erwerben, der dann von der Krise der Weltlage massiv profitiert. Die Aktie ist ja auch nochmal deutlich gestiegen, nachdem Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Zelensky aus dem Weißen Haus geworfen hat und nun vielen in Europa klar wird, dass wir leider zeitnah mehr für unsere Verteidigung ausgeben müssen.
Ja, man kann da so eine Art Zeitenwende für ThyssenKrupp nennen. Die Marinesparte hatte ja eh volle Auftragsbücher, aber da dürfte noch mal einiges obendrauf kommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die europäischen Staaten und andere westliche Nationen massiv aufrüsten werden. Das ist ja auch gerade nochmal deutlich geworden, als Rheinmetall die Bilanz vorgelegt hat. Allerdings geht es jetzt nicht nur um U-Boote und Kriegsschiffe, vielmehr auch um Munition, Panzer, Raketen, Drohnen. Das ist auch gerade erst deutlich geworden. Glaubst du denn, die Zeitenwende bringt die Rettung für ThyssenKrupp?
Ja, für ThyssenKrupp insgesamt vielleicht wird es jetzt besser aussehen, aber du hast da eben gefragt, am Abgrund. Der Titel passt der und ich würde sagen, ja, denn von den strukturellen Problemen der Stahlsparte ist keins gelöst. Ich fürchte sogar, dass sich die Konflikte im Konzern mit dem gestiegenen Kurs nochmal verschärfen können.
Okay, besserer Kurs, mehr Konflikte, wie das?
Ja, die steigenden Aktienkurse haben die Position von Konzernchef Miguel Lopez natürlich erstmal massiv gestärkt. Die Stimmen, die hoffen, dass Lopez bald Geschichte sein könnte, weil er auch am Aktienmarkt nicht geliefert hat, die sind inzwischen recht ruhig.
Und wieso mehr Konflikt?
Genau, er dürfte sich jetzt gerade, also wir haben ja Lopez kennengelernt, der fühlt sich ja auf einer Mission, die er mit voller Härte durchziehen will. Er hat das immer wieder gesagt und der dürfte sich ja gerade bestätigt fühlen. Ne? Er muss ja, es muss jetzt einfach mal aufgeräumt werden, auch wenn das nicht alle gut finden.
Lopez hat ja im Podcast auch bei uns mehrfach gesagt, es kann nicht sein, auch nicht im Sinne der Beschäftigten, dass der größte deutsche Stahlhersteller, der am wenigsten profitable ist. So blickt er darauf. Also du meinst, das gibt dann jetzt nochmal eine Zuspitzung, weil die Systeme quasi so aufeinanderprallen?
Ganz genau. Also das heißt ja konkret, Kosten senken, Stellen abbauen, unprofitable Bereiche schließen. Davon ist er ja zutiefst überzeugt. Deswegen mein Argument oder meine Befürchtung, der steigende Aktienkurs ist jedenfalls keine gute Nachricht für die IG Metall, aber vielleicht sehen die das auch ganz anders. Ich hätte ja gern mit denen gesprochen, aber die haben unsere Einladung in den Podcast leider nicht angenommen.
Mal zur Erläuterung, du hast führende IG Metall Leute via LinkedIn ermuntert, doch auch zu uns zu kommen. Da gab es jetzt keine Reaktion. Du meinst, das hat mit der aktuellen Lage zu tun?
Ja, also neben der Stärkung für Lopez hat sich die Situation für die IG Metall ja auch ansonsten eher verschlechtert. Ne? Die Situation, da muss man, glaube ich, ehrlich sein, ist ja relativ trist. Ne? Für HKM gibt es, Stand jetzt, Anfang März 2025, keinen Investor. Für ThyssenKrupp Steel wird der Investor Daniel Kretinsky vermutlich nur dauerhaft bleiben, wenn es einen anständigen Sanierungsplan gibt. Das bedeutet auch, tausende Arbeitsplätze abgebaut werden. Und wie gesagt, nun ist auch noch Lopez massiv gestärkt. Du bist ja der Experte. Ich darf heute keine Fragen stellen, aber ich darf jetzt eine Zusammenfassung so stellen, dass sie nie keine Frage ist, aber du trotzdem vielleicht was drauf sagst, weil ich dich ausreichend provoziert habe. Also im Prinzip bleibt für die IG Metall ja jetzt nur die Frage, eskalieren wir weiter oder führen wir jetzt stille Verhandlungen über den massiven Schrumpfkurs von ThyssenKrupp im Hintergrund? Und die weitergehende Frage wäre ja für mich, haben die überhaupt noch irgendwas zu gewinnen, wenn sie eskalieren?
Vielleicht, das könnte ja ein Kalkül sein, so eine Art Rettungsaktion der Politik nochmal zu provozieren.
Mhm, okay.
Ja. Vielleicht, ne? Aber ich bin da auch skeptisch. Ich glaube auch eher, dass es in eine andere Richtung geht. Aber zumindest fand ich auffällig, wenn man als mal dieses Staatseinstiegsszenario durchgespielt wurde, Ende 2024, da habe ich auch mal Top-Ökonomen befragt, wie die das sehen. Auch solche, die Politik intensiv beraten, wie Jens Südekum aus Düsseldorf zum Beispiel. Da fand ich auffällig, dass er natürlich erstmal die Gesamtlage analysiert hat, aber dann auch so diesen Punkt gemacht, ja, ThyssenKrupp, wie er sagte, die haben auch, Zitat, viele hausgemachte Probleme nochmal obendrauf. Und für mich war das auch so eine Botschaft, ja, passt mal auf, lieber als Bundesregierung, lasst euch das nicht so ans Bein binden, wenn ihr da bei ThyssenKrupp reingeht. Ich glaube, dass das auch die Politik abschreckt und trotzdem, es ist irgendwie alles offen, weil auch der CDU-Chef Friedrich Merz, ja vermutlich der nächste Bundeskanzler, hat ja einen, ich zitiere, temporären Staatseinstieg nicht gänzlich ausgeschlossen. Die wollen das alle nicht, aber mal schauen. Das ist noch eine Wundertüte, ne? Was meinst du?
Ja, die Lehre aus den vergangenen Wochen ist für mich persönlich, ich schließe in der Politik keine Wende, keine Überraschung mehr aus. Und bei ThyssenKrupp schließe ich sowieso nichts aus. Es wäre ja kein richtig gutes Drama, wenn es nicht irgendwelche Unberechenbarkeiten und unvorhergesehenen Wolten gäbe.
Ja, sehe ich auch so. Vielleicht nochmal eine kleine Analyse. Ich habe mir auch mal meine Gedanken gemacht hier vor unserer letzten Folge. Wie sieht es denn jetzt so aus, wenn man mal so einen Blick aufs Ganze nimmt? Und mir ist da schon klarer geworden, ThyssenKrupp ist ja so eine Art Abbild jetzt auch unserer Gesellschaft. Deindustrialisierung, die Herausforderung Klimaschutz, Aufrüstung. Diese ganzen großen gesellschaftlichen Fragen lassen sich alle auch auf ThyssenKrupp runterbrechen. Und es stellt sich da immer die Frage, ob da der Konzern die richtigen Schwerpunkte setzt, an der richtigen Stelle investiert, in die richtige Richtung läuft. Klar, ist nicht neu, aber ist nochmal, je ernster es wird, desto klarer sieht man das.
Ja, das ist ein total spannender Aspekt. Ich fürchte, da hatte ThyssenKrupp nicht immer den richtigen Riecher in der Vergangenheit.
Tatsächlich, es gab ja da also über viele Jahre wichtige Entscheidungen, bei denen das Management kein gutes Händchen hatte und bei denen jetzt vor allem die Beschäftigten dann auch die Leidtragenden sind. Am Ende gilt immer das Ruhrgebietsmotto, wichtig ist auf dem Platz. Und da war ThyssenKrupp eben nicht ganz so gut oder hat, um im Bild zu bleiben, das eine oder andere Mal auch am Tor vorbei geschossen. Hat man da einfach die Trends oft falsch eingeschätzt? Was meinst du?
Du versuchst weiter Fragen zu stellen, aber ich kann da ja gar nichts zu sagen. Ich glaube, okay. Du als Experte musst da selbst dran.
Dann versuche ich das nochmal. Also es ist nett, dass du mir dir den Redeanteil gibst. Hier ist ja auch ein Ring um Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeitsökonomik spielt ja auch eine Rolle. Beim Stahl gibt es ja einfach das Beispiel der Schließung des Grobblechwerks und die Entscheidung, die steht auch für eine Fokussierung im Stahlbereich auf den Autosektor, nämlich im Jahr 2021. Da hatte man gedacht, Auto, Auto, Auto und hat gesagt, Premiumstähle für Automobil und dann noch ein bisschen Blechbüchsen, kann man sagen. Also das ein bisschen netter hört sich das nach Verpackungsindustrie dann an. Also das waren die Sachen, auf die man sich fokussiert hat und man hat andere Sachen vernachlässigt, die man, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, die jetzt gerade in den Fokus rücken, wenn wir sagen, Infrastrukturpaket, Verteidigung, CDU, CSU und SPD wollen ja ein Finanzpaket von historischem Ausmaß schnüren, wie sie am Anfang März verkündet haben. Es soll ja ein Sondervermögen für die Instandsetzung der Infrastruktur mit ja gigantischen 500 Milliarden Euro geben. Und ja, CDU-Chef Merz hat ja gesagt, angesichts der Bedrohung unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt es auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes. Ja,
ja, es ist auf jeden Fall interessant. Und das war für mich auch die Erkenntnis der letzten Folge, wie du es schon ansprichst, ne? ThyssenKrupp hofft heute vor allem auf Bereiche, die noch vor wenigen Jahren gar nicht gut liefen, also die Marinesparte und die Carbon, also das Geschäft quasi mit dem Klimawandel. Im Umkehrschluss kann man auch sagen, dafür verstehe ich deine Analyse so, man zweifelt so ein bisschen an der strategischen Kompetenz des Unternehmens.
Ja, lass ich mal stehen, aber ich soll ja heute hier die Fragen stellen. Also hast du denn Idee, hast du eine These, woran das liegen könnte?
Ja, man muss tatsächlich dazu sagen, ich übe mich jetzt in Meinke-Stil und mache erstmal ganz viele Einschränkungen meiner Antworten, dass man nicht alle Änderung vorhersehen kann. Dass wir jetzt so eine Weltlage haben würde, hätten vor 5 Jahren wohl nicht so viele Experten prognostiziert. Aber ich glaube, so einfach kann man es sich bei ThyssenKrupp nicht machen. Mir scheint, es gibt jede Menge ausgemachte Probleme. Ich glaube, das habe ich mal von einem Kollegen gehört. Okay,
welche meinst du denn?
Ich bin jetzt nicht so nah dran wie du, aber nach all dem, was ich bisher über den Konzern gehört habe, frage ich mich schon, ob man bei all den Grabenkämpfen und internen Konflikten wirklich ausreichend Zeit hatte, sich mit der Welt außerhalb von ThyssenKrupp zu beschäftigen.
Ja. Soll es sowas geben?
Wir haben das ja in den ersten Folgen intensiv besprochen, wie stark die Debatten zwischen Krupp-Stiftung, IG Metall, Politik, Anlegern immer wieder das Management gefordert haben. Ja, sogar wie oft auch das Management dann schlicht ausgetauscht wurde. Mein Eindruck ist, der Konzern ist schon erstaunlich viel mit sich selbst beschäftigt.
Ist das nicht in allen Konzernen so? Nee, aber das Hin und Her ist schon doch sehr ausgeprägt. Ne? Der Machtkampf um die Stahlsparte im vergangenen Sommer, haben wir auch intensiv drüber gesprochen. Das hat, glaube ich, echt viel Kraft gekostet bei den beteiligten Akteuren. Also das wurde einem schon so nach außen auch vermittelt. Kann man sich ja auch gut vorstellen. Liegt ja in der Natur der Sache, wenn sich die Telefonate und die Gespräche im Unternehmen eigentlich immer nur drum drehen, wer kann mit wem, wie ist da, welches taktische Spiel, wer ist da in welchem Schützengraben, um es mal martialisch auszudrücken, ja, dann leidet einfach das Kerngeschäft und dann geht es nicht um die Sachfragen, sondern nur um Machtfragen und das ist echt ein Problem, wenn man auch sieht, was das für große Herausforderungen sind, die da für das Unternehmen da sind. Dieser Aufbau der Direktreduktionsanlage, das ist echt ein riesengroßes, komplexes Projekte und ja, da kann man schon verstehen, die Formulierung von Sigmar Gabriel, erinnere ich mich dran, im August 2024 hat er gesagt, mit Blick auf den de facto Rauschmiss der Stahlführung, das Unternehmen verliert nur Zeit und Geld und die Probleme bleiben.
Ja, diese vielen Personalwechsel, die scheinen mir Symptom und Ursache der Krise gleichermaßen. Ne? Wenn wir jetzt nicht auf den Stahl, sondern auf den Gesamtkonzern gucken, Hiesinger, Kerkhoff, Merz, Lopez, die Top-Leute kamen und gingen.
Und Lopez noch da, ne?
Noch nicht. Ja. Und mit ihnen gingen und kamen und gingen ja auch ihre Berater und wichtigsten Führungskräfte und die jeweiligen Strategien. Ne? Stahlsparte behalten oder nicht. Mhm. Integrierter Tech-Konzern mit starker Firmenzentrale oder schlanke Holding mit starken dezentralen Bereichen.
Mhm, wobei das eben auch ganz viel damit zu tun hat, was wir auch intensiv analysiert haben. Bei ThyssenKrupp ist halt die Belegschaft, also sprich die IG Metall als Arbeitnehmervertretung, sehr stark. Und der Konflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist damit eben auch sehr stark.
Ja, vor allem bildstark.
Ja, und lautstark. Ja. Also die Kundgebungen und Proteste der Belegschaft sind ja legendär. Wenn ich dran denke, Teki Nasikol und sein Stahlhammer, wenn er den rausholt, dann hat das ja schon was Kultcharakterfähiges. Du hast ja auch ein herrliches Reel dazu gemacht. Auf Instagram und TikTok kann man das sehen, Olli. Ne? Klar, nur in wenigen anderen Unternehmen kann die IG Metall ähnlich stark mobilisieren wie bei ThyssenKrupp, vielleicht noch bei Volkswagen. Das sind einfach auch Emotionen zu spüren und ein Zusammenhalt der Beschäftigten. Da kann man sagen, allein mit so einer McKinsey-Denke geht's eben nicht, ne?
Ja, und ganz ohne die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre würde vielleicht Herr Lopez jetzt sagen, auch nicht.
Ach, machst du hier die Lopez-Rolle?
Genau, absolut. Ich will jetzt nicht dafür plädieren, knallharten Unternehmensberater zu viel Macht zu geben, aber so eine externe Sicht auf die schlichten Zahlen, die schadet ja manchmal auch nicht.
Okay, ist wohl so, ja.
So ein bisschen ist ThyssenKrupp ja so ein ehemaliger Stahlkonzern auf dem Selbstfindungstrip, ne? Ohne sich selbst gefunden zu haben.
So, gehen Sie mal auf die Couch beim Kollegen Hollenstein.
Ja, genau. Lopez geht ja jetzt so ein bisschen nach dem Prinzip vor, es geht auch ohne die innere Mitte, Hauptsache die Familie ist gesund und wer halt nicht gesund ist, der gehört eben nicht mehr dazu. Anders ausgedrückt, wir vergeuden jetzt diese ganze Zeit mit der ThyssenKrupp Identitätsfindung nicht mehr, mit übergeordneter Strategie, sowas, was vor ein paar Jahren ein oft gehörtes Wort war, Purpose und so weiter. Wir sagen jetzt einfach, wir schauen jetzt überall auf die Zahlen und dann lösen sich viele Probleme von selbst, weil eh nur übrig bleibt, was und wer Leistung abliefert.
Ja, schon fast eine feuilletonartige Zusammenfassung der Lage.
Ich frage mich ehrlich gesagt dabei, Feuilleton hat mir auch noch keiner unterstellt, aber schön.
Folge 10.
Sagt Jazzmusiker Meinke. Ja. Ich frage mich ja ehrlich gesagt auch, sind diese strategischen Lücken vielleicht auch ein Versäumnis der Krupp-Stiftung, die ja immer noch der größte Anteilseigner am Konzern ist?
Gut gefragt. Ja, ich würde sagen, natürlich liegt da auch eine gewisse, ja, um nicht zu sagen große Verantwortung bei den Eigentümern, also namentlich dann der Stiftung. Aber bei der Stiftung lässt sich, das wäre meine Überzeugung, jetzt auch nicht alles abladen. Wie siehst du das denn?
Ja, ich fand es interessant. Die Kollegen vom Manager-Magazin haben ja auch nicht mal eine Titelgeschichte zu ThyssenKrupp gemacht. Deren Hauptthese war ja genau das. Das Unternehmen ist in der Krise, weil Stiftungschefin Ursula Garter zu wenig Linie vorgibt. Gut, lustig ist, in dem Text war auch gleichzeitig davon die Rede, dass ThyssenKrupp schon lange vorher in der Krise war, weil ihr Vorgänger Berthold Beiß sich vielleicht zu viel eingemischt hat.
Fazit, es ist zu einfach, sich zu einfach zu machen. Es gilt ja auch für dieses Spannungsfeld von Versachlichung der Debatte auf der einen Seite und Emotionen auf der anderen Seite. Ich finde jedenfalls, die Stiftung täte gut daran, die emotionale Dimension des Themas nicht zu vernachlässigen, oder?
Wie meinst du das?
Also mit emotionaler Dimension meine ich, ja, wenn wir jetzt mal Frau Garter nehmen, die Krupp-Stiftungschefin Ursula Garter, die besticht ja nun wirklich nicht gerade durch eine Belegschaftslehre, die sie auch nach außen demonstriert. Da gibt es natürlich interne Gespräche, man hat da einen Gesprächsfaden, wie mir immer wieder vermittelt wird, aber nach außen, ja, muss man so Emotionen ja auch zeigen und verbildlichen. Und also mir persönlich sind jetzt keine Bilder von Auftritten von der Krupp-Stiftungschefin bei den Stahlarbeitern vor Augen. Bei Politikern jetzt muss man Politiker nicht loben dafür, das ist natürlich auch ein Geschäft, Bilder zu erzeugen, aber da gibt es das. Es ist ja dann auch so ein Ausdruck von einer Position und es ist natürlich auch immer dieser Vergleich mit ihrem Vorgänger Berthold Beitz, der stand halt viel mehr dafür, diesen Kontakt zu haben, auch zur Belegschaft, klar, natürlich auch zu diesen hart arbeitenden Männern, das war vielleicht auch so ein Männerding, aber jetzt haben wir halt diese Situation, da gibt es dann oft auch diese emotionale Lücke, die halt nicht gefüllt wird und das verstärkt, glaube ich, nach meiner Wahrnehmung diese negativen Vibes rund um die Villa Hügel, wo ja die Krupp-Stiftung ihren Sitz hat und ja, ist schon ein Problem.
Ich finde diese Diskussion über die emotionale Dimension sehr spannend. Die emotionale Dimension nicht zu vernachlässigen könnte jetzt auch heißen, der Konzern müsste vielleicht jetzt mal insgesamt die Emotionen runterfahren. Das Gegeneinander hilft ja nicht. Man muss jetzt irgendwie mal eine Lösung finden, weil dieser Dauerkrisenmodus, der ist ja ganz offensichtlich nicht gesund.
Das sehe ich absolut auch so. Und deshalb ist es jetzt gerade auch für das Unternehmen von großer Bedeutung, dass sich das Management mit der IG Metall auch auf einen Plan für die Stahlsparte einigen kann. Und jetzt kommt eine ganz große Verantwortung den handelnden Akteuren zu, die das so auf dem Tisch haben. Und das ist namentlich die Stahlaufsichtsratsvorsitzende Ilse Henne und Knut Giesler, der Chef der IG Metall in NRW, der ja stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Stahlsparte ist. Ja, und die brauchen jetzt einen Gesamtplan auch. Und dieser Gesamtplan, der kann jetzt nicht nur den Norden von Duisburg umfassen, sondern muss auch den Süden im Blick haben, also sprich HKM. Also im Norden ist ja dieser ganz große Standort und HKM im Süden. Und da braucht es einen gesamtheitlichen Blick. Ne?
Was mich da durchaus positiv stimmt, ist, Giesler und Henne sind ja bisher weitgehend unbelastet miteinander, wenn ich dich in der vergangenen Folge richtig verstanden habe.
Stimmt, und das könnte sogar ein gutes Zeichen sein, dass die IG Metall eben auch dann nicht zu uns gekommen ist in dem Podcast in der jetzigen Situation. Vielleicht zeigt das auch, dass man ja mal diese Deeskalation austesten möchte, aufeinander zugehen möchte. Ich bin sicher, da hat man sehr genau analysiert, alle Beteiligten werden sich angeschaut haben, wie das bei Volkswagen lief. Wir erinnern uns, Weihnachten 2024. Da hat es eine Einigung gegeben und zwar, nachdem es vorher eine Großeskalation gab, vergleichbar durchaus mit der Situation bei ThyssenKrupp, da haben sich alle aufgestellt, also der Vorstand auf der einen Seite, IG Metall auf der anderen Seite, aber am Ende gab es ein Ergebnis. Großer Stellenabbau, ja, aber ohne betriebsbedingte Kündigung.
Kommt es doch noch zum Happy End bei ThyssenKrupp? Die große Frage. Das wäre ein Finale für diesen
ja.
Podcast.
Ja, aber es ist schon ein Happy
End. Schöne, ne? Das ist das Schöne. Es gibt ja hier immer Neuwendungen.
Das ist das Schöne dabei. Aber wir reden da jetzt so locker flockig drüber. Es geht natürlich auch echt um ernste Sachen. Ja, für viele Menschen ist das eine ganz harte Nummer. Massiver Stellenabbau, den es da geben wird, das ist ja klar. Jetzt ist erstmal die Zahl 11.000 Stellen allein im Stahl genannt. Abbau und Outsourcing, muss man natürlich nochmal sagen. Aber klar ist, das ist jetzt auch nicht nur ein Thema für Scherze, ne?
Absolut. Und es wird ja noch andere Sparten, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, auch in anderen Sparten wird durchaus Personal abgebaut. Sag mal, soll ich mal vorlesen, was die KI, wir haben ja ganz am Anfang mal darüber gesprochen, was die KI als Fazit aus unseren bisherigen Folgen zieht?
Soll hier die KI jetzt die Regie übernehmen, aber
ja. Du bist der Moderator, du entscheidest.
Nein, ich bin ja schon gespannt. Also mich würde schon interessieren, was die KI so sagt.
Die KI sagt, die Situation bei ThyssenKrupp ist weiterhin sehr angespannt und von Unsicherheit geprägt. Das haben wir auch gerade festgestellt. Die Transformation der Stahlproduktion zu grünem Stahl ist ein ambitionierter, aber risikobehafteter Weg, der maßgeblich von staatlicher Unterstützung und der Entwicklung einer funktionierenden Wasserstoffwirtschaft abhängt. Mhm. Haben wir auch, glaube ich, besprochen heute. Die Zukunft des Stahlstandorts Duisburg und der Zehntausenden dortigen Arbeitsplätze ist ungewiss. Glaube ich, auch besprochen. Gleichzeitig fehlt es dem diversifizierten Konzern an einer klaren, übergeordneten Strategie jenseits der Fokussierung auf profitable Einzelsparten.
Haken dann.
Die Frage, was ThyssenKrupp in Zukunft ausmachen soll und ob das Konzernbaudach in seiner jetzigen Form noch sinnvoll ist, bleibt unbeantwortet. Haben wir auch besprochen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob CEO Lopez den Konzern erfolgreich restrukturieren und eine tragfähige Zukunftsperspektive entwickeln kann oder ob sich die pessimistischen Stimmen mehren, die sogar eine Zerschlagung oder Auflösung des Unternehmens in Betracht ziehen.
Ja, da hat die KI doch zumindest ganz akkurat zusammengefasst, was wir so mühsam zusammengetragen und analysiert haben. Aber ich glaube, wir bringen es besser rüber. Ne? Wir sind ja auch Menschen und es gibt uns wirklich, man kann uns sehen in diesem ja, VW-Bulli-kleinen Kabuff, wo wir hier aufzeichnen.
Ja, ne? Genau. Ja, die KI braucht uns Journalisten noch, vor allem deine Recherchen und die vielen, vielen vertraulichen Gespräche über Dinge, die niemand einfach mal so ins Netz schreibt.
Ja, schön, dass du mich immer ein bisschen streichelst, damit ich die KI ertrage, ja. Ja. Bevor die meinen Job übernimmt.
So ist das.
Ja, aber ich halte mal fest, die KI kann die Zukunft auch nicht vorhersehen. Aber jetzt mal ehrlich, Olli, glaubst du denn, ThyssenKrupp ist noch zu retten?
Ah, fiese Frage. Ja. Ich bin überzeugt, es wird auf jeden Fall in Zukunft noch erfolgreiche Firmen geben, die ThyssenKrupp im Namen tragen.
Oh, das ist ja schon mal
diplomatische
was, ja.
Antwort, ne? Was die produzieren und ob die in einem Konzern zusammenhängen oder ob die noch etwas mit der Krupp-Stiftung zu tun haben, das weiß ich natürlich nicht. Deswegen würde ich jetzt aber mal eine Gegenfrage stellen. Mhm. Wenn dir ein Freund sagen würde, ich überlege mich auf einen Job bei ThyssenKrupp zu bewerben, würdest du ihm abraten?
Das ist jetzt ein ganz perfider Schachzug von dir, weil das nämlich aus der Frageliste, die ich dir zur Vorbereitung gegeben habe.
Ja, beantwortest du die Frage trotzdem.
Okay, ist ja, was du nicht willst, das Mann dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Genau. Okay, deshalb muss ich ja dann. Also, warum sollte ich abraten? Also dort könnte man ja auch so sagen, wo es besonders viele Probleme gibt oder im Managersprecher Herausforderungen lässt sich ja auch am meisten bewegen und besser machen. Ne? Also, aber Personalberatung ist nicht unser Job, geschickter Schachzug, Olli, aber wir wollen hier nicht zu ausufern werden, oder? Bevor Anja Wölker, die hier zuhört,
ja, die
gleich
guckt,
abmoderiert.
Die schaut schon ganz kritisch. Wenn wir hier noch länger reden, hört das keiner mehr an.
Ja, ist schade eigentlich, ja. Also kommt jetzt hier der Abspann oder verstecken wir noch eine spannende Botschaft ganz am Ende?
Ja, um das herauszufinden, muss man natürlich noch bis ganz zum Ende hören. Wir wollen uns an dieser Stelle aber ganz herzlich bedanken. In allererster Linie bei Anja Wölker, die uns als Head of Audio hier im Podcast betreut hat und uns äußerst schwierigen Charaktere ertragen hat.
Ja, die einen mehr, die anderen weniger, ne? Aber als pingelige Wirtschaftsredakteurin in der Künstlerbetreuung zu haben, mit Sicherheit nicht vergnügungssteuerpflichtig.
In der Tat. Bedanken möchten wir uns auch bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion. Stefan Schulte, Frank Messing und Stefanie Weltmann haben nicht nur gute Impulse gegeben, mit denen wir hier umgehen konnten und über die wir hier gesprochen haben. Die haben vor allem dir, Ulf, den Rücken freigehalten.
Richtig, bin ich dankbar drum.
Und die berichten natürlich auch, ihr alle als Team, weiter intensiv über ThyssenKrupp und die anderen Konzerne im Ruhrgebiet.
Ja, und wir haben uns auch sehr gefreut über die tolle Arbeit von Theresa Althaus und Fabian Baschista. Die haben uns Social Media mäßig auch extrem unterstützt. Danke.
Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und zuletzt wollen wir uns natürlich bei Ihnen und euch, ja, Sie haben das vielleicht gemerkt, bei der Anrede waren wir nicht ganz so konsequent. Da haben wir mal ab und zu geschwankt. Also bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken. Herzlichen Dank, dass so viele von euch hier die ganze Staffel durchgehört haben. Wir sind sehr dankbar und beeindruckt.
Absolut. Vielen, vielen Dank. Und ja, weiterhin, wenn es Feedback gibt, nur her damit. Ja, wir freuen uns einfach drüber.
Ja, wir sind auf den einschlägigen sozialen Medien, LinkedIn, Facebook, Instagram, X, Blue Sky zu erreichen oder unter, ich nenne jetzt die abstrakte Form, da kann sich jeder unsere Namen raussuchen, vorname.nachname@funkemedien.de.
Und das war's jetzt wirklich?
Nein, natürlich nicht, denn wir haben in harten Verhandlungen mit Anja schon geklärt, wenn es bei ThyssenKrupp zur Sache geht, große Nachrichtenlagen anstehen, es richtig was zu erklären und einzuerkennen gibt, dann können wir das natürlich immer auf watz.de und der Watz können Sie das natürlich nachlesen, aber...
Aber wenn es sich anbietet, kommen wir vielleicht auch hier in den Podcast zurück und machen mal eine Sonderfolge.
Irgendwer hat ja mal gesagt, dass dieses Jahr noch einiges los ist in dem Konzern. Die Wahrscheinlichkeit ist also durchaus nicht gering, ne?
Ja, es geht immer weiter und weiter und weiter. Und ThyssenKrupp ist ja immer für Drama gut. Das weiß man ja spätestens, nachdem man unseren Podcast gehört hat.
Und man weiß meistens vorher nicht, wann das so ist, ne?
Absolut.
Der Ulf erwischt das dann gerne mal zu Zeiten, wenn er gerade seinen Hasenstall sauber macht.
das wäre ja eher am Wochenende, meistens ist abends nach Börsenschluss. Ne?
Okay, bis so eine Situation wieder auftritt, sind wir erstmal verschwunden und dann hoffentlich wieder da. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und die Treue über all die Folgen. Und wir hoffen, ihr seid auch dabei, wenn wir hier wieder zusammenkommen, um über Aktuelles zu diskutieren.
Vielen, vielen Dank und auf bald.
Tschüss und bis bald.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp Story. Ein Podcast der WAZ.